Willkommen zurück zu Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler, zu einem neuen Kapitel, Teil 1, seine Fehler. Einer Untersuchung der Fehler, die Hitler gemacht hat, stehen zwei Hemmungen im Wege. Die eine ist die gleiche, die wir schon bei unserer Betrachtung von Hitlers Irrtümern begegnet sind. Der Neigung, alles, was Hitler gemacht hat, von vornherein unbesehen für irrtümlich zu erklären, nur weil es eben Hitler war, der es gedacht hat, entspricht eine Neigung, alles, was Hitler getan hat, in Bausch und Bogen fehlerhaft zu finden, nur weil Hitler es getan hat. Begreiflich genug. Aber der Erkenntnis- und Urteilsbildung ist ein solches Vorurteil natürlich nicht dienlich. Die andere Hemmung liegt in der heute in der Geschichtsforschung vorherrschenden Tendenz, Geschichtsschreibung soweit wie eben möglich einer exakten Wissenschaft anzunähern, also Gesetzmäßigkeiten zu suchen, das Augenmerk hauptsächlich auf soziale und ökonomische Entwicklungen zu richten, wo solche Gesetzmäßigkeiten am ehesten zu vermuten sind, die Rolle des eigentlichen politischen Elements in der Geschichte dementsprechend herunterzuspielen und insbesondere den Einfluss der Politik gestaltenden Einzelpersönlichkeiten der großen Männer auf den Geschichtsverlauf geradezu abzuleugnen. In diese Tendenz passt Hitler natürlich nicht hinein und wer ihr anhängt, wird es geradezu als eine Zumutung für einen seriösen Historiker empfinden, der Frage nachzugehen, was ein einzelner Mensch, der ganze 15 Jahre lang politisch gewirkt hat, richtig oder falsch gemacht hat und dabei womöglich noch seinen individuellen Charakterzügen nachspüren zu müssen, noch dazu, wenn es sich um einen so unattraktiven Charakter handelt wie den Hitlers. Das ist doch alles vieux jeu, also altes Spiel. Man kann aber auch umgekehrt finden, dass gerade ein Phänomen wie Hitler beweist, dass diese ganz historische Richtung auf einem Holzweg ist. Ebenso übrigens wie die Phänomene Lenin und Mao, deren unmittelbare Wirksamkeit sich aber immerhin auf ihre eigenen Länder beschränkt, während Hitler die ganze Welt in eine neue Richtung gestoßen hat, freilich in eine andere, als er beabsichtigte. Das macht seinen Fall so kompliziert und so interessant. Unmöglich kann ein seriöser Historiker behaupten, dass ohne Hitler die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts genauso verlaufen wäre, wie sie verlaufen ist. Es ist durchaus nicht sicher, dass ohne Hitler ein Zweiter Weltkrieg überhaupt stattgefunden hätte. Es ist ganz sicher, dass er sich, wenn er stattgefunden hätte, anders abgespielt hätte. Möglicherweise sogar mit ganz anderen Bündnissen, Fronten und Ergebnissen. Die Welt von heute, ob es uns gefällt oder nicht, ist das Werk Hitlers. Ohne Hitler keine Teilung Deutschlands und Europas. Ohne Hitler keine Amerikaner und Russen in Berlin. Ohne Hitler kein Israel. Ohne Hitler keine Entkolonisierung, mindestens keine so rasche, keine asiatische, arabische und schwarzafrikanische Emanzipation und keine Deklassierung Europas. Und zwar, genauer gesagt, nichts von alledem ohne die Fehler Hitlers. Denn gewollt hat er das alles ja keineswegs. Man muss sehr weit in der Geschichte zurückgehen, vielleicht bis zu Alexander dem Großen, um einen Mann zu finden, der in einer unterdurchschnittlich kurzen Lebenszeit die Welt so grundstürzend und nachhaltig verändert hat wie Hitler. Aber was man in der ganzen Weltgeschichte sonst nicht finden wird, das ist ein Mann, der so wie Hitler mit einer Gewaltleistung ohnegleichen das genaue Gegenteil von dem bewirkt hat, was er bewirken wollte. Was Hitler wollte, war Deutschlands Vorherrschaft in Europa und direkte Herrschaft über Russland. Im Übrigen die Erhaltung der europäischen Herrschaft über Afrika und große Teile Asiens und Ozeaniens. Eine Machtpyramide mit den alten europäischen Überseekolonien und der neuen deutschen Kolonie Russland ganz unten an der Basis, den übrigen europäischen Ländern abgestuft in deutsche Nebenländer, Hilfsvölker, Satelliten und Schein- oder halbunabhängige Bundesgenossen als Mittelbau und Deutschland an der Spitze. Dieses riesige deutsch beherrschte Machtgebilde sollte dann später mit guten Aussichten den Kampf mit Amerika und Japan um die Weltherrschaft aufnehmen können. Was Hitler bewirkt hat, ist die Vorherrschaft Amerikas im westlichen und Russlands im östlichen Europa mit Teilung Deutschlands und die Auflösung aller europäischen Kolonialreiche. Eine Welt mit zwei Machtspitzen, in der die ehemaligen europäischen Kolonien plötzliche Selbstständigkeit und eine gewisse Narrenfreiheit genießen, Europa aber wiederum mit Abstufungen den beiden Supermächten untergeordnet ist. Deutschland ist dabei zunächst bei völligem Verlust seiner Staatlichkeit ganz unten im Keller gewesen und hat Jahre und Jahrzehnte gebraucht, um sich auch nur wieder geteilt und besetzt in den Zustand abhängiger Bundesgenossenschaft mit Amerika bzw. Russland, in dem das übrige Europa verharrt, heraufzuarbeiten. Mit anderen Worten, Hitler hat nichts ausgerichtet, sondern nur, aber immerhin, Ungeheuerliches angerichtet. Er hat wie kaum ein anderer großer Mann der bekannten Geschichte mit staunenerregender Wut daneben gehauen. Die gewaltige Wirkung, die er erzielt hat, ist aber deswegen nicht wegzudiskutieren und ebenso wenig ist wegzudiskutieren, dass er zweimal im Herbst 38 und im Sommer 40 seinem wirklichen Ziel sehr nahe gekommen ist. Es ist also kein müßiges Spiel, sondern durchaus seriöse Geschichtsbetrachtung, die Fehler herauszufinden, mit denen er alles schon halb Erreichte ins Gegenteil verkehrt hat. Und es ist nicht morbide Neugier, wenn man sich dabei auch mit Hitlers Charaktereigenschaften beschäftigt. Die Fehler, die er machte, hatten meist ihre Wurzeln in Fehlern, die er hatte. Zum Teil freilich auch in seinen Irrtümern. Zum mindestens einen Fehler, den allerersten, der sich schon von 1933 an auswirkte, hatte der Programmatiker Hitler dem Politiker Hitler vorgezeichnet. Wir haben im vorigen Kapitel gesehen, dass in Hitlers Theorie des Weltgeschehens zwei ganz verschiedene Handlungsstränge nebeneinander liefen. Einerseits der ewige Kampf der Völker, genauer der weißen Völker, die Farbigen zählten für Hitler nicht, um Lebensraum und Herrschaft oder Unterwerfung, mit der Weltherrschaft eines Volkes als höchstem Siegespreis. Andererseits der gemeinsame Kampf aller weißen Völker gegen die Juden. Entsprechend verfolgte der Politiker Hitler von Anfang an zwei ganz verschiedene Ziele. Einerseits die Herrschaft Deutschlands über Europa, andererseits die Entfernung der Juden, womit er ihre Ausrottung meinte. Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Die beiden Vorhaben behinderten einander sogar. Es ist in der Politik immer ein Fehler, zwei Ziele zugleich zu verfolgen. Und das umso mehr, wenn schon das erste Ziel so weit gesteckt ist, dass es allenfalls mit der äußersten Konzentration aller Kräfte und auch dann nur mit viel Glück zu erreichen ist. An dem Ziel, Europa zu beherrschen, war bisher noch jeder gescheitert, der es sich gesetzt hatte, Karl der V. und Philipp der II. Ebenso wie Ludwig der IV. Und Napoleon. Das war vielleicht nicht unbedingt ein Grund, jeden neuen Versuch von vornherein als aussichtslos zu unterlassen. Denkbar immerhin, dass Deutschland im 20. Jahrhundert hätte gelingen können, was Spanien im 16., Frankreich im 17. und 19. missglückt war. Aber es war allerdings ein Grund, den voraussehbaren gewaltigen Widerständen, die sich aus der Sache selbst ergaben, nicht noch ohne Not einen weiteren hinzuzufügen, der mit der Sache nichts zu tun hatte. Wer Europa erobern wollte, durfte der Zahl der Feinde, die er sich damit voraussehbarweise in Europa machte, nicht noch verstreute, aber einflussreiche Feinde in der ganzen Welt und im eigenen Land hinzufügen. Das war ein Fehler, besonders dann, wenn die Extrafeinde, die man sich willkürlich machte, vorher die besten Freunde gewesen waren. Und das waren die Juden, bis Hitler sie zu Feinden machte. Dabei kommt es nicht darauf an, wie hoch man den Einfluss der Juden auf die Politik ihrer verschiedenen Länder einschätzt. Hitler überschätzte ihn wahrscheinlich, was ein Grund mehr für ihn hätte sein müssen, sie auf seiner Seite zu halten und nicht grundlos auf die feindliche Seite zu zwingen. Denn bis zu Hitler war der jüdische Einfluss in der Welt ganz überwiegend ein ausgesprochen deutschfreundliches Element gewesen, wovon die Gegenseite im Ersten Weltkrieg ein Lied hatte singen können. In Amerika hatte er dem Kriegseintritt auf der Entente-Seite lange und fühlbar entgegengewirkt. In Russland hatte er eine große Rolle bei der von Deutschland erfolgreich betriebenen Revolutionierung des Zarenreichs gespielt. Durch seinen Antisemitismus schuf sich Hitler also nicht nur ohne Not weltweit zusätzliche Feinde. Er machte Feinde aus Freunden. Er übertrug ein Gewicht, das vorher auf der deutschen Seite der Waage gelegen hatte, auf die feindliche. was doppelt zählt. Immer noch unterschätzt wird aber auch das Handicap, das Hitler sich mit seinem Antisemitismus von Anfang an in Deutschland selbst gab, auch wenn sich dieser Antisemitismus zunächst nur in ständiger Beleidigung, Diffamierung und Diskriminierung der deutschen Juden kundtat und seine grausigen Endformen noch nicht erkennen ließ. Beleidigung genügt vollkommen, um Freunde zu Feinden zu machen. Und die deutschen Juden waren in ihrer großen Masse bis zu Hitler, rührenderweise zu einem kleinen Teil sogar über Hitler hinaus und trotz Hitler, geradezu in Deutschland vernarrt. Gute Patrioten waren die Juden seit ihrer Emanzipation in allen westlichen Ländern geworden. Aber nirgends hatte dieser jüdische Patriotismus so glühende, tief emotionale Züge angenommen wie gerade in Deutschland. Man kann von einer jüdischen Liebesaffäre mit Deutschland sprechen, die sich in dem Halbjahrhundert vor Hitler abgespielt hat. Jörg von Uthmann hat in seinem Buch »Doppelgänger, du bleicher Geselle« einen ersten Versuch gemacht, dieser besonderen jüdisch-deutschen Affinität auf den Grund zu kommen. Und gewiss ist, dass dabei die Juden der liebende Teil waren. Die Deutschen ließen es sich allenfalls, geschmeichelt und ein bisschen befremdet, gefallen, von ihren jüdischen Landsleuten angeschwärmt zu werden, soweit sie es nicht als jüdische Aufdringlichkeit abwerten. Immerhin hat diese jüdisch-deutsche Liebesbeziehung auf kulturellem Gebiet einige wunderbare Blüten hervorgetrieben. Man denke an Samuel Fischer und seine Autoren oder an Max Reinhardt und seine Schauspieler. Und immerhin waren deutsche Juden ganz hervorragend daran beteiligt, dass Deutschland im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts auf intellektuellem und kulturellem Gebiet ebenso wie in Wissenschaft und Wirtschaft zum ersten Mal England und Frankreich deutlich den Rang ablief. Damit war es 1933 sofort vorbei. Hitler sorgte dafür, dass bei den meisten deutschen Juden beleidigte Liebe in Hass umschlug. Und außer den deutschen Juden machte er sich auch diejenigen Deutschen, gewiss nicht die meisten, aber nicht gerade die schlechtesten, zu Feinden, die ihren jüdischen Freunden treu blieben. Ein großer Teil dessen, was an passivem Widerstand in Deutschland der Hitlerwelle standhielt, war durch seinen Antisemitismus verursacht. Wie weit dieses stille Nicht-Mitmachen einer Minderheit, immerhin keiner ganz verschwindenden Minderheit, Hitler geschwächt hat, lässt sich natürlich nicht berechnen. Dass zum Beispiel fast alles, was in der deutschen Literatur Rang und Namen hatte, in die Emigration ging, konnte Hitler verschmerzen. Eine Unwägbarkeit, die dazu beitrug, Hitlers Deutschland in der Welt von vornherein die Reputation zu verderben, war es trotzdem. Schwerer wog der Aderlass, den Hitlers Antisemitismus der deutschen Wissenschaft zufügte. Nicht nur die jüdischen Wissenschaftler mit Einstein an der Spitze wanderten aus. Auch bedeutende Nichtjüdische folgten ihren jüdischen Kollegen oder Lehrern. Und die Ausländischen, die vorher massenhaft nach Deutschland gepilgert waren, blieben weg. Bis zu Hitler lag das Weltzentrum der Atomforschung in Göttingen. 1933 verlagerte es sich nach Amerika. Es ist eine interessante Spekulation, dass ohne Hitlers Antisemitismus wahrscheinlich Deutschland und nicht Amerika als erste Macht die Atombombe entwickelt haben würde. Dass Hitler mit seinem Antisemitismus, seinem Machtstreben von Anfang an ein unberechenbares Handicap auflud, war also ohne jeden Zweifel sein erster schwerer Fehler. Ein Fehler, der immer noch unterschätzt wird. Freilich mussten andere Fehler dazukommen, bis das Maß voll war. Denn trotz der Schäden, die Hitlers Antisemitismus der deutschen Sache von Anfang an zufügte, bleibt die Tatsache ja bestehen, dass Hitler zweimal seinem Ziel sehr nahe kam. Im Herbst 38, als ihm mit voller Zustimmung Englands und Frankreichs eine Vormachtstellung in Osteuropa eingeräumt wurde, und im Sommer 1940, als ihm der Sieg über Frankreich und die Besetzung vieler anderer Länder fast den ganzen Kontinent diesseits von Russland zu Füßen legte. Das nötigt zu der Frage, ob eine deutsche Herrschaft oder Vorherrschaft in und über Europa an und für sich schon utopisch, diese Zielsetzung Hitlers aber ebenfalls von vornherein ein Fehler war. Die Frage wird heute, soweit sie überhaupt aufkommt, im Allgemeinen ohne viel Diskussion bejaht, auch von den heutigen Bundesdeutschen, insbesondere der jüngeren Generation, die ihre Väter und Großväter so oft wie Wahnsinnige anstarrt, weil sie sich ein solches Ziel setzen konnten. Immerhin ist zunächst einmal festzuhalten, dass diese Väter und Großväter zwei Generationen von Deutschen, also die Generation des Ersten und die des Zweiten Weltkrieges, in ihrer großen Mehrheit dieses Ziel vernünftig und erreichbar fanden, sich dafür begeisterten und nicht selten dafür starben. Natürlich ist damit noch nichts darüber gesagt, ob das Ziel erreichbar oder wünschenswert war. Wenige werden das heute bejahen wollen. Aber wenn man sich Momentaufnahmen des Europas im Herbst 1938 und vom Sommer 1940 zurückruft und zu eingehender Betrachtung eine Weile im Bilde stehen lässt und noch mehr, wenn man den trübseligen Status des nachhitlerischen Europa mit der Weltstellung des vorhitlerischen vergleicht, wird man doch sehr nachdenklich. War Europa nicht wirklich, wenn es diese Weltstellung wahren wollte, auf Einigung angewiesen? Konnte diese Einigung ohne gewaltsame Nachhilfe zustande gebracht werden und erforderte sie nicht wenigstens im Anfangsstadium die Vorherrschaft seiner stärksten Macht? Und war diese stärkste Macht etwa nicht Deutschland? Jedenfalls waren es nicht nur die Deutschen, zwei Generationen von ihnen, die auf solche Fragen mit Ja antworteten. Was sich 1938 und 1940 zeigte, war, dass auch viele nichtdeutsche Europäer, wenn auch vielleicht mit Vorbehalten, ein zögerndes Ja bereithielten. Und was sich nach 1945 herausgestellt hat, ist, dass sie damit möglicherweise nicht einmal ganz Unrecht hatten oder gehabt hätten, wenn das Deutschland, mit dem sie es zu tun hatten, eben nicht das Deutschland Hitlers gewesen wäre. Ein von Hitler beherrschtes Europa wäre unzweifelhaft ein Albtraum gewesen, so wie schon das von Hitler beherrschte Deutschland in vieler Hinsicht ein Albtraum war. Mit seinen Judenverfolgungen und Konzentrationslagern, seinem Verfassungschaos, seiner Rechtsauflösung und erzwungenen kulturellen Provinzialität. Aber darüber darf man etwas anderes nicht übersehen. Das europäische Gleichgewichtssystem des 19. Jahrhunderts war im 20. nicht mehr zu retten. Schon der Erste Weltkrieg und die ihm folgende Friedensregelung hatten es im Kern zerstört. Und der 1939 nach langem Zaudern und mit halbem Herzen unternommene Versuch Englands und Frankreichs, es wiederherzustellen, scheiterte bereits 1940. Der Test des Zweiten Weltkriegs hat erwiesen, dass das Europa des 20. Jahrhunderts nur noch die Wahl zwischen deutscher und amerikanisch-russischer Vorherrschaft hatte. Kein Zweifel. So wie eine deutsche Vorherrschaft unter Hitler beschaffen war, war ihr eine amerikanische bei weitem vorzuziehen. Und ein wenig sogar eine russische, obwohl manche das bestreiten werden. Andererseits hätte eine deutsche Vorherrschaft Europa geeinigt. Eine amerikanisch-russische musste es zwangsläufig spalten. Und ein unter deutscher Vorherrschaft geeinigtes Europa hätte seine imperiale Vorherrschaft in Asien und Afrika noch eine ganze Weile bewahren können. Das zwischen Amerika und Russland geteilte Europa musste sie überstürzt verlieren. Das macht es verständlich, dass Hitler 38 in Osteuropa und 40 nach seinem Sieg über Frankreich auf dem ganzen Kontinent eine gewisse Verständigungs- und Unterordnungsbereitschaft vorfand, wenn es auch damals gewiss keine europäische Einheitssehnsucht gab, die etwa der Deutschen des mittleren 19. Jahrhunderts an Stärke entsprochen hätte. Die gab es erst nach 1945, als das Kind in den Brunnen gefallen war. Aber eine Bereitschaft, der Gewalt zu weichen und aus der Unterordnung in die Übermacht das Beste zu machen, stellte sich auch schon 1938 und 1940 als durchaus vorhanden heraus. Und sie war mindestens hier und dort verbunden mit einer Ahnung, dass Europa ein höheres Maß an Einheit möglicherweise ganz gut gebrauchen könnte, sei es auch um den Preis einer vielleicht nur anfänglichen deutschen Vorherrschaft. Die Erinnerung war noch lebendig, wie Bismarcks Preußen die 1866 im Krieg besiegten deutschen Länder geeinigt hatte und dann in dem so geeinigten Deutschland allmählich aufgegangen war. War es nicht denkbar, dass ein siegreiches Deutschland in einem geeinigten Europa allmählich ebenso aufgehen und seine abstoßenden Züge dabei allmählich abschleifen würde? Ließ sich dieser erwünschte Prozess nicht vielleicht sogar durch Entgegenkommen beschleunigen? Solche Gedanken waren 1940 in fast allen Ländern Europas, besonders in Frankreich, weit verbreitet, so wenig man später von ihnen wissen wollte. Hätte Deutschland damals einen Bismarck gehabt und nicht einen Hitler? Aber geraten wir nicht ins Träumen. Deutschland hatte Hitler und von Hitler hing es ab, was immer die soziologische Schule der Geschichtsschreibung dazu sagen mag, ob aus dieser Situation ein geeintes und gestärktes, wenn auch zunächst deutsch beherrschtes Europa hervorging oder das, was tatsächlich daraus geworden ist. Ich war Europas letzte Chance, hat Hitler in den Bormann-Diktaten vom Februar 45 gesagt. In gewissem Sinne mit Recht. Nur hätte er hinzufügen müssen, und ich zerstörte sie. Dass er sie zerstörte, das war sein zweiter großer Fehler nach dem ersten, seine deutsche Europapolitik mit seinem Antisemitismus zu belasten. Um zu verstehen, wodurch und warum er sie zerstörte, und zwar zweimal, müssen wir seine Politik im Herbst 38 und im Sommer 40 ein wenig unter die Lupe nehmen. Dabei ergibt sich, dass er die Chance, die sich ihm zweimal bot, beide Male entweder nicht sah oder bewusst wegwarf. Ein zweimaliger Unterlassungsfehler, der ebenso schwer wiegt wie die mehr augenfälligen Fehler des Jahres 41, als er Russland angriff und Amerika den Krieg erklärte. Zunächst kurz die Fakten. Im März 38 hatte Hitler aus dem Deutschen Reich durch den Anschluss Österreichs das Großdeutsche Reich gemacht und im September desselben Jahres gestanden England und Frankreich im Münchner Abkommen, diesem Großdeutschen Reich den weiteren Anschluss der deutsch besiedelten Randgebiete Böhmens und Mährens zu. Das Münchner Abkommen bedeutete viel mehr als nur die Zerstückelung der Tschechoslowakei, die vergeblich auf ihr Bündnis mit Frankreich gebaut hatte. Es bedeutete praktisch den politischen Rückzug Englands und Frankreichs aus der östlichen Hälfte Europas und die Anerkennung Osteuropas bis zur russischen Grenze als deutsche Einflusszone. Die Rumpf-Tschechoslowakei, die das Münchner Abkommen zurückließ, war fortan Wachs in Hitlers Hand. Polen und Ungarn, die er an dem tschechischen Raub beteiligte, waren damit seine Verbündeten geworden, und zwar schwache Verbündete eines starken. Rumänien und Jugoslawien, schon vorher mit Deutschland wirtschaftlich so eng verbunden, dass man von Abhängigkeit sprechen konnte, mussten nun auch politisch die engste Verbindung suchen. Ihr französisches Bündnis war durch München entwertet. Bulgarien und die Türkei, alte deutsche Verbündete aus dem Ersten Weltkrieg, orientierten sich ebenfalls wieder nach Deutschland. Hitler hatte also seine erste politische Jugendvision verwirklicht. Ein Großdeutschland als Vormacht aller Nachfolgestaaten des alten Österreich und darüber hinaus des ganzen Raums zwischen Deutschland, Österreich und Russland. Und das alles ohne Krieg, mit voller Zustimmung Englands und Frankreichs, während Russland dieser gewaltigen Machtzusammenballung an seiner Westgrenze argwöhnisch, aber ohnmächtig zusehen musste. Alles, was jetzt zu tun blieb, war, dieses neue großdeutsch-osteuropäische Imperium zu ordnen, ihm Fasson zu geben und seinen Völkern Zeit, sich in ihre neuen Verhältnisse einzugewöhnen. Ein Krieg war dazu nicht mehr nötig, und dass es ohne Krieg geschah, war denn auch die stillschweigende Bedingung, an die England und Frankreich ihre Zustimmung geknüpft hatten. Sie wollten ja in München Friede für unsere Zeit erkaufen, und wenn der englische Premierminister Chamberlain bei seiner Rückkehr aus München dieses Ziel schon voreilig, wie sich herausstellte, als erreicht proklamierte, dann deswegen, weil der Hitler jetzt auf Jahre hinaus friedlich beschäftigt glaubte. Durch die Organisation und Konsolidierung der riesigen und heterogenen osteuropäischen Einflusszone, die Chamberlain zusammen mit seinem französischen Kollegen Daladier Deutschland in München freigemacht hatte, erforderte außer Takt und Fingerspitzengefühl zweierlei: konstruktive Staatskunst, man könnte sagen Staatsbaukunst und Geduld. Aber gerade diese Eigenschaften gingen Hitler ab. Wir sind dem Mangel seiner Begabungsausstattung, was staatsmännische Konstruktivität betrifft, schon vorher begegnet. Er hatte ja nicht einmal seinem eigenen existierenden Staat eine neue Verfassungsordnung geben können oder wollen. Wie viel weniger einer neu zu schaffenden Staatengemeinschaft. Die staatsmännische Fantasie, die dazugehört hätte, hatte Hitler nun einmal nicht und, merkwürdig zu sagen, das Schicksal der Länder und Völker, das jetzt in seine Hand gelegt war, interessierte ihn auch nicht. Sie waren für ihn nur Hilfsvölker, Rohstofflieferanten und Aufmarschgebiete für weitere Unternehmungen. Er hatte auch nicht die Geduld, die dazugehört hätte, sein neues Großreich zu organisieren, was ja in der Tat eine Lebensaufgabe gewesen wäre. Er hatte spätestens seit 1925 weit Größeres im Sinn. Die Eroberung und Unterwerfung Russlands mit vorbereitender Ausschaltung Frankreichs. Und er wollte, wie wir bereits gesehen haben, alles, was ihm vorschwebte, zu seinen Lebzeiten schaffen. Er hatte keine Zeit. Im April 39 wurde er 50 und wir erinnern an seinen bereits zitierten Ausspruch: Ich will den Krieg lieber mit 50 haben, als wenn ich 55 bin oder 60. Er hatte den Krieg ja eigentlich sogar schon 38 haben wollen. Auch dieses Eingeständnis haben wir bereits in anderem Zusammenhang zitiert. Das Münchner Abkommen, in dem Freund und Feind mit Recht einen märchenhaften Triumph Hitlers sahen, empfand er selbst geradezu als Niederlage. Es war nicht nach seinem Willen gegangen, er hatte aus der Hand Englands und Frankreichs entgegennehmen müssen, was er lieber mit Gewalt genommen hätte, und er hatte Zeit verloren. So erzwang er 39 den Krieg, der ihm 38 entgangen war. Durch die völlig überflüssige militärische Besetzung und weitere Aufteilung der wehrlosen und windelweichen Rumpf-Tschechoslowakei zerstörte er die Geschäftsgrundlage des Münchner Abkommens, und als England und Frankreich daraufhin ein Bündnis mit Polen schlossen oder erneuerten, brach er mit einem gewissen nun gerade den Krieg mit Polen vom Zaun und provozierte damit die Kriegserklärung Englands und Frankreichs. Die Kriegserklärung, noch nicht eigentlich den Krieg. Für eine aktive Kriegführung gegen Deutschland waren England und Frankreich 39 weder materiell noch psychologisch gerüstet. Sie überließen es Hitler, seinerseits Krieg gegen sie zu führen. Darauf war er vorbereitet, was Frankreich nicht vorbereitet, was England betraf. Frankreichs Vernichtung hatte ja in Hitlers Plänen immer als Vorspiel zum eigentlichen Lebensraumkrieg gegen Russland figuriert. Und der Frankreich-Feldzug von 1940 wurde denn auch sein größter Erfolg. England dagegen war als Verbündeter, mindestens als wohlwollender Neutraler eingeplant gewesen. Vorbereitungen für eine Invasion Englands oder für einen ozeanischen See- und Blockadekrieg gegen England hatte Hitler nicht getroffen. Vor einer improvisierten Invasion schreckte er zurück. Angesichts der englischen See- und Luftüberlegenheit wohl mit Recht. Bombenterror erwies sich als ein schlechtes Mittel, England den Krieg zu verleiten. Er bewirkte eher das Gegenteil. So behielt Hitler seit dem Sommer 1940 den ungewollten Krieg mit England unentschieden am Hals. Ein erstes Zeichen, dass seine Politik von 38-39 fehlerhaft gewesen war. Aber dafür hatte er ja Frankreich besiegt, was ihm in ganz Europa einen Unwiderstehlichkeitsnimbus gab und überdies den ganzen westlichen Kontinent vom Nordkap bis zu den Pyrenäen militärisch besetzt. Und damit bot sich ihm nur noch einmal und jetzt für das ganze kontinentale Europa die Chance, die ihm das Münchner Abkommen nur für Osteuropa geboten hatte. Die Chance, Europa eine neue Ordnung und der deutschen Vorherrschaft in Europa Dauer zu geben. Sie bot sich nicht nur, sie drängte sich diesmal geradezu auf. Denn jetzt war ja der Krieg geführt worden und ein siegreich geführter Krieg verlangt, wenn er nicht umsonst geführt werden sein soll, einen Friedensschluss. Und noch mehr? Frankreich selbst zeigte sich mehr als friedensbereit. Einige seiner jetzt regierenden Politiker waren sogar bündnisbereit. Was sie ausdrücklich anboten, tauften sie Zusammenarbeit, Kollaboration, ein überaus dehnbarer Begriff. Wenn Hitler nur gewollt hätte, hätte er im Sommer 1940 einen Frieden mit Frankreich jederzeit haben können, und wenn dieser Frieden einigermaßen generös ausgefallen wäre, hätte er ohne Zweifel all die kleineren westeuropäischen Länder, die Hitler mit Krieg überzogen hatte, ebenfalls friedenshungrig gemacht. Ein Friedensschluss mit Frankreich und danach ein möglichst gemeinsam mit Frankreich einberufener europäischer Friedenskongress, aus dem eine Art europäischer Staatenbund, mindestens eine Verteidigungs- und Wirtschaftsgemeinschaft hätte hervorgehen können. Das alles lag im Sommer 1940 für einen deutschen Staatsmann in Hitlers Position in Reichweite. Es wäre im Übrigen auch das aussichtsreichste Mittel gewesen, England psychologisch zu entwaffnen und den Krieg mit England zum Absterben zu bringen. Denn wofür hätte England noch kämpfen sollen, wenn die Länder, um deren Willen es Hitler den Krieg erklärt hatte, ihren eigenen Frieden mit Hitler machten? Und was hätte es gegen ein vereintes und vereint um Deutschland geschartes Europa ausrichten können. Das Bemerkenswerte ist, dass diese Möglichkeiten in Hitlers Gedankengängen und Planungsentwürfen in den 12 Monaten von Juni 40 bis Juni 41 nachweislich nicht die geringste Rolle gespielt haben. Er zog sie nicht einmal in Erwägung, um sie dann zu verwerfen, sondern der Gedanke einer solchen Politik kam ihm überhaupt nicht. Wem er nach dem siegreichen Frankreich-Feldzug Frieden anbot, das war nicht das besiegte Frankreich, sondern das unbesiegte England. Ein vollkommen paradoxes Verhalten, wenn man es sich einmal einen Augenblick überlegt. England hatte gerade erst den Krieg erklärt, hatte gerade erst begonnen, seine Kräfte und Reserven zu mobilisieren, konnte das in aller Ruhe tun, da seine See- und Luftstreitkräfte es vor Invasion sicherten, sah keinen seiner Kriegsgründe beseitigt, im Gegenteil, die Kriegsgründe durch Hitlers neue Angriffskriege und seine Besetzung Norwegen und Dänemarks, Hollands, Belgiens und Luxemburgs noch vermehrt. Warum sollte es Frieden schließen? Friedensbereit ist der Besiegte, nicht der Unbesiegte. Soweit mal der erste Teil des Kapitels Fehler. Morgen dann der zweite Teil dieses interessanten Kapitels über die Fehler, die Hitler gemacht hat. Bis dahin und bleibt behütet.